Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Hip-Hop wurde schon oft totgesagt und vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass dieses altmodische Verständnis einer kreativen Kultur, die aus den Elementen Rap, Breakdance, Graffiti und DJing besteht, so noch nicht mal mehr in Jugendzentren gelebt wird. Aber Rap-Musik ist erfolgreicher denn je, auch weil sie selbst in so viele Untergenres zerfallen ist, von denen man manchmal gar nicht mehr so genau weiß, was sie eigentlich grundlegend verbindet. Der Rapper Nas hat Hip-Hop schon Mitte der 2000er für tot erklärt auf seinem 8. Studioalbum Hip-Hop is Dead. Als die goldenen Zeiten der Gangster-Rapper oder zumindest deren Musikkarrieren vorbei zu sein schienen, auch die von Nas selbst. Rapper Jay-Z milderte das 2009 ab zu Autotune is Dead, also diese Stimmkorrektur-Software, die alle hat ähnlich klingen lassen, nämlich so. This is anti-autotune, death for the ringtone. This ain't for iTunes, this ain't for sing-alongs. This is Sinatra at the opera, bring a blonde. Preferably with a fat ass who can sing a song. Wrong, this ain't politically correct. This might offend my political connects. My raps don't have melodies. This shit make niggas want go and commit felonies. Get your chain took in. Death of Autotune klingt natürlich genau nicht nach Autotune, sonst würde das Lied ja keinen Sinn machen. Aber keiner hatte recht. Weder Rap noch Autotune sind in der Versenkung verschwunden, ganz im Gegenteil. Ich spreche mit Fabian Wolf darüber, wie es Rapmusik in der vergangenen Dekade ging. Beginnen wir nochmal kurz davor, als Nas Hip-Hop tot sagte. Was meinte er denn damit?
Er meinte natürlich vor allem, dass seine Art von Hip-Hop tot ist, also bestimmte Beats, bestimmte Erzählungen, vielleicht überhaupt Storytelling an sich, einfach nicht mehr zogen. Dass New York nicht mehr das wichtigste Rap-Zentrum war, sondern in den Nullerjahren hat sich das eindeutig verschoben Richtung Südstaaten, Richtung L.A., Richtung Westküste, Richtung Chicago. Das wichtigste Medium war eben auch nicht mehr die Single, die knallt, oder das Album, das man im Laden kaufen kann, das irgendwie so ein geschlossenes Produkt ist, sondern das Mixtape, also ein bisschen loseres Album, das man eher auf der Straße kostenlos oder als Download bekommt. Da war der künstlerische Anspruch bei Leuten wie Lil Wayne und Gucci Mane jetzt gar nicht niedriger, sondern einfach ein anderer, nicht so perfektionistisch, dafür expressiver vielleicht. Das erste große Album des Jahrzehnts, My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Kanye West, direkt im Herbst 2010, hat diese beiden Fäden so ein bisschen zusammengeführt, diese beiden Strömungen. Es präsentiert sich so als Instant Classic, also als sofortiger Klassiker, wie diese frühen Alben von Nas eben oder Jay-Z, ist aber trotzdem irgendwie ein bisschen zerfasert und hat sogar auch Autotune. Und mit diesem Album beginnt dann so eine Art neuer Hip-Hop-Hype, gerade außerhalb der, nicht nur, also innerhalb der Nische, sondern eben auch in Mainstream-Medien oder dem Feuilleton, das wieder anfängt, sich für diese Musik zu interessieren.
Um nochmal kurz zu diesem Jay-Z-Hook zurückzukommen, er sagt, er rappt darin, es ist nicht für iTunes, und da hatte auch damit ja eigentlich gar nicht recht, ne? Weil in
es ist natürlich, er konnte natürlich nicht wissen, dass es für Tidal ist.
Ja genau, Tidal ist die Streaming-Plattform, die Jay-Z selbst ins Leben gerufen hat, aber natürlich konnte er gegen große Streaming-Anbieter eben wie Apple Music, was dann aus iTunes, also was damit verknüpft ist, oder auch Spotify nicht gegen ankommen. Zurück zu Kanye West. Den sehen wir am Ende der Dekade ja als etwas ganz anderes als am Anfang der Dekade. Da hatte er, nachdem er von 2000 bis 2010 bombastisch aufgestiegen ist und sich entpuppt hat, ja von jemandem, der schöne Samples gesucht hat und toll produziert hat und einigermaßen okay rappen konnte, zu jemandem, der wirklich mit dem Herbst 2010 mit My Beautiful Twisted Dark Fantasy das Genre ja erneuert hat. Was erzählen sein Aufstieg und sein Fall, der ja in diesem Jahrzehnt zu beobachten war? Und gibt es jemanden, der ihn ersetzt hat?
Also seine persönliche Geschichte, und das sage ich ohne Sarkasmus, ist vielleicht eher eine Geschichte über die Bedeutung von geistiger Gesundheit und wie wichtig es ist, so seelische Erkrankungen zu destigmatisieren. Er hat halt diesen unbedingten Willen zur Kunst, dieses große Anspruchsdenken und ja auch diese durchaus korrekte Behauptung, von sich selbst wichtiger als jeder klassische Popstar zu sein. Damit hat er viele inspiriert, eben sich nicht mehr mit dieser vermeintlichen Nische Hip-Hop sowohl kommerziell als auch künstlerisch zufrieden zu geben. Also der wichtigste Nachfolger in dieser Frage ist auf jeden Fall Drake, der ja die größte Anzahl bestimmt irgendwie Top-One-Hits irgendwie der letzten 10 Jahre hatte. Und als Musiker, eben wie Kanye West, dessen Alben sich eben als so unbedingte Meisterwerke, die ja quasi schon gerahmt zu einem kommen, präsentieren, aber eigentlich total exzentrische, persönliche, fast so ein bisschen sperrige Statements sind, ist auch jemand wie Kendrick Lamar eigentlich überhaupt nicht denkbar, dessen Alben ja eigentlich dem gleichen Modus folgen.
Kendrick Lamar steht für eine politische Haltung in der Musik und ich finde, anders als Drake hat er auch den Sound erweitert, eben durch seine Zusammenarbeit mit vielen Jazzkünstlern, also wo sogar Free-Jazz-Elemente, die eigentlich sehr fast schon überfordernd sind für den herkömmlichen Rap-Musik-Konsumenten. Aber er hat eben auch eine Politik, es geht ihm um Rassismus. Sein Song All Right wurde zur Hymne der Black Lives Matter-Bewegung. Hat er zu einer Repolitisierung beigetragen? Hat die stattgefunden?
Es sind natürlich Codes, die irgendwie für so eine Rückkehr zu politischer Kritik stehen. Ich halte das trotzdem für ein Missverständnis. Bei Hip-Hop ging es ja immer um Geld und Verkauf und Image und Selbstbehauptung. Das sind ja ganz wichtige Themen im Kapitalismus, in dem wir alle leben. Und deswegen war Hip-Hop ja immer politisch, auch wenn das vielleicht anders funktioniert hat. Außerdem hat Kendrick Lamar ja eigentlich kein klassisches politisches Programm, also auf jeden Fall kein kohärentes. Er hat ja einerseits diese Black Lives Matter Hymnen oder Zeilen, die irgendwie sich darauf zu beziehen scheinen. Andererseits ist ja seine Idee, dass es irgendwie fehlender schwarzer Selbstrespekt ist, der irgendwie die meisten Probleme schwarzer Communities verursacht. Das ist ja ein ganz problematischer Standpunkt von so Konservativen, auch schwarzen Konservativen wie Bill Cosby oder so. Damit müsste er eigentlich total anecken. Und er denkt ja eigentlich immer eher in religiösen Dimensionen, in so größeren Zeiträumen oder in so Erlösungsgeschichten. Da ist er dann wieder bei Kanye West, der hat ja auch politische Äußerungen noch vor seiner Fürsprache für Donald Trump getan. Die waren aber eigentlich immer so emotional getrieben. Also George Bush sind schwarze Menschen egal oder Obama kann mich mal. Das sind ja eigentlich so Sachen, die bei ihm eher aus dem Bauch rauskommen. Es gibt natürlich Künstlerinnen und Künstler, eben wie die Rapperin No Name zum Beispiel aus Chicago, die tatsächlich politische Statements in ihre Musik packen, deren Musik tatsächlich von so einer politischen Theorie getragen ist. Das gab es in den 90ern, das gibt es jetzt wieder. Aber eben diese Rückkehr würde ich jetzt eher damit erklären, dass sich die gesamte Gesellschaft eben im Zuge von Diskussionen wie Black Lives Matter oder dann eben der Wahl von Trump überhaupt ein bisschen mehr politisiert hat.
Sie haben No Name erwähnt, eine der vielen Rapperinnen, die im vergangenen Jahrzehnt das Genre bestimmt haben. Sind Frauen mittlerweile jetzt in der Rapmusik gleichberechtigt?
Es gibt eine Öffnung, die man eigentlich nicht bestreiten kann. Die beginnt auch wieder mit My Beautiful Dark Twisted Fantasy, weil Nicki Minaj auf dem Song Monster einen Gastpart hat, mit dem sie eigentlich über Nacht als, keine Ahnung, die beste Rapperin, vielleicht sogar einfach Best Rapper ever, egal welches Geschlechts, gehandelt wird. Sie konnte da irgendwie nicht so richtig nachlegen, weil sie dann nicht so richtig Interesse an so klassischen Rhymes hat, sondern eben auch mal R&B und Pop versuchen möchte. Aber jedenfalls, bei diesen Sachen konnten halt auch klassische Masku-Showies irgendwie nicht mehr sagen, anders als bei Missy Elliott oder Lauryn Hill. Ja, das ist jetzt irgendwie ganz okay, aber das ist ja nicht so tight, eben weil es so bestimmte männliche Qualitätserwartungen eben dann auch noch mehr bedient. Es ist trotzdem so, dass es natürlich jetzt große Rapperinnen gibt, die aber immer gegeneinander antreten müssen. Also zum Beispiel jetzt beim Beef zwischen Cardi B und Nicki Minaj. Also es kann dann immer nur eine große weibliche MC geben. Das ist natürlich schade und hat natürlich auch wieder mit dieser Hip-Hop-Industrie als, sagen wir mal, männlich getriebenem Kapitalismus-Auswuchs zu tun. Andererseits schauen wir auch auf ein Jahrzehnt zurück, wo Sachen wie Mainstream eigentlich keine große Bedeutung mehr spielen, so als Bedeutungsträger, also so außerhalb des Mainstreams gibt es eben so aufweichende Genrestrukturen, wo es ganz normal ist, dass Leute wie Rhapsody oder eben No Name, auch wenn die jetzt keine Musik mehr machen müsste, neben so Leuten wie Megan Thee Stallion bestehen kann, also wo man nicht mehr auf die eine große weibliche Rapperin schaut, sondern wo es einfach mehrere Leute nebeneinander geben, die auch miteinander arbeiten können. Und ich glaube auch, man hat halt gesehen, dass von diesen Leuten viel interessantere und viel bessere und viel resonantere Musik kam als von den meisten ihrer männlichen Kollegen allein in den letzten Jahren schon. Und dass das so ein bisschen die Welle ist, die nächsten 10 Jahre trägt. Wie viel das quasi gesellschaftlich bringt oder wie viel wir davon haben, das ist eine andere Frage.
Aber Fabian Wolf blickt optimistisch ins nächste Hip-Hop-Jahrzehnt wegen der weiblichen Künstlerin. Vielen Dank.